Wir haben einen deutlich höheren CO2-Ausstoß wieder im Energiebereich.
Ja, die Zahlen sind auch jetzt kommuniziert.
Ne? Ja, und das verstehe ich nicht, warum da nicht eine Bundesregierung über ihren Schatten springen kann und sagt, ja, eigentlich, wir wollen langfristig raus aus Atomenergie. Da sind wir ja alle ganz klar. Aber jetzt vielleicht nochmal für die nächsten 2-3 Jahre, wo wir die Energiekrise haben, lieber Kernkraft zu nutzen als dreckige Kohle, zum Teil die dreckigsten Kraftwerke, die in Europa stehen, das verstehe ich nicht. Das ist klimaschutzpolitisch absoluter Irrsinn.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ja, Nordrhein-Westfalen hat große Schwierigkeiten, will ich nicht sagen, aber große Herausforderungen vor sich. Ich spreche heute mit einem großen Kenner der Energiepolitik über die Fragen der Energiewende und über die Rolle von Nordrhein-Westfalen, vielleicht aber auch von ganz Deutschland in der Frage, wie wir die Transformation von Energie hinkriegen, Industrie und aus aktuellem Anlass auch über die Wärmewende. Ich freue mich, dass heute bei mir Dr. Christian Untrieser ist, ein Mitglied des Landtages und ausgewiesener Fachmann in der Energiepolitik. Lieber Herr Untrieser, schön, dass Sie heute hier bei uns sind.
Ja, guten Tag, ich freue mich auch sehr.
Lieber Untrieser, wir sind hier heute in Essen bei den Kollegen, nehmen live vor Ort auf. Corona ist glücklicherweise ein bisschen aus dem Fokus gekommen. Wir haben aber neben Corona natürlich noch 1-2 andere große Baustellen, möchte ich es mal nennen, manche sagen multiple Krisen vor sich. Wie würden Sie im Moment die Situation einschätzen? Allgemein, ist es im Moment einfach, Politiker zu sein? Beschäftigt man sich mit Krisen oder kann man auch schon wieder anfangen, perspektivisch in die nächsten Jahre hinaus strategisch zu denken?
Ja, also die letzten Jahre waren schon herausfordernd. Ich habe gelesen, vor 2 Tagen und 3 Jahren fing die Corona-Krise richtig an. Da gab es den Lockdown und seitdem stolpern wir fast von einer Krise in die nächste. Dann kamen Lieferketten-Schwierigkeiten dazu. Im letzten Jahr der fürchterliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dann im Sommer die Energiekrise, wo wir kein Gas mehr bekommen hatten und Strompreise stark nach oben gingen. Also es ist schon eine herausfordernde Situation und insbesondere die Corona-Krise war natürlich Wahnsinn, weil wir haben auch als Landtag ganz, ganz drastische Grundrechtseingriffe machen müssen in sehr, sehr kurzer Zeit. Also das hätte sich wahrscheinlich keiner vorgestellt vorher, was wir da alles machen, was notwendig ist aufgrund der Infektionslage damals. Und trotzdem muss man natürlich immer schauen, wie sieht die Zukunft aus. Wir haben uns auch deswegen ja als neu zusammengefundene Koalition seit dem letzten Jahr nach den Landtagswahlen, seitdem gibt es ja ein schwarz-grünes Regierungsbündnis in Düsseldorf. Und wir haben natürlich auch dort aufgeschrieben, wie wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte unser Land entwickeln wollen. Und das ist ganz klar als Ziel Klimaneutralität bis 2045. Wir wollen das erste treibhausgasneutrale Industrieland der Welt werden. Eine große Herausforderung in nur noch 22 Jahren. Und das sind wirklich wichtige Themen und da arbeiten wir jeden Tag auch dran.
Sie haben es angesprochen jetzt, die neue Konstellation der Landesregierung läuft ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Man hat so den Eindruck, also im Vergleich zur Ampel, die in Berlin im Moment regiert, läuft es erstaunlich ruhig oder läuft erstaunlich harmonisch. Ist das eine Wahrnehmung von außen oder würden Sie jetzt, Sie würden natürlich jetzt nicht sagen, es hakt total, aber wie würden Sie die Zusammenarbeit da finden? Man hat sich so ein Stück weit auch gefunden, glaube ich, ne?
Das ist in der Tat so. Also gerade im Vergleich zu Berlin fällt das natürlich auf, auch in diesen Tagen. In Düsseldorf arbeiten wir sehr gut zusammen, seit fast einem Jahr. Man musste sich am Anfang natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Es waren viele neue Politiker, gerade in den Reihen der Grünen am Anfang, die in den Landtag gekommen sind. Musste ich ein bisschen beschnuppern, ein bisschen kennenlernen. Aber dadurch ist auch eine Vertrauensbasis entstanden. Und jetzt ist es nicht so, dass wir immer einer Meinung sind, sondern wir diskutieren natürlich schon auch hart in der Sache und haben zum Teil unterschiedliche Vorstellungen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir am Ende dann rausgehen und eine gemeinsame Position haben und uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir sind zwei verschiedene Parteien, die jetzt einen Zukunftsvertrag abgeschlossen haben. Aber das, was in Berlin alles nach draußen dringt und wie viele Streitigkeiten da ist, das ist in Düsseldorf ganz, ganz anders.
Was sind so die Punkte, wo Sie im Moment sagen würden, da diskutieren wir drüber, auch wenn wir Lösungen finden? Also Sie haben gesagt, wir sind natürlich nicht bei allem einig. Wo ist man sich nicht einig, was Energie betrifft?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, wir diskutieren das im internen Raum und da auch gerne kontrovers, aber nach außen natürlich nicht. Von daher, netter Versuch, aber das kann ich an der Stelle natürlich nicht sagen.
Okay, also man, vielleicht, wir nehmen jetzt gerade im März auf, Mitte März, da sind ja schon ein paar Dinge jetzt tatsächlich auch von der Landesregierung auf den Weg gebracht worden. Was sind so die wichtigsten Meilensteine, vielleicht energiepolitisch, die Sie jetzt so die letzten Wochen gemeinsam entschieden haben?
Also uns ist wichtig, dass wir den erneuerbaren Energienausbau sehr schnell nach vorne bringen jetzt. Dazu gibt es jetzt beispielsweise den Landesentwicklungsplan, der erarbeitet wird. Es gibt auch schon einen Erlass zum Landesentwicklungsplan. Wir haben im Bereich Photovoltaik haben wir die Bedingungen verbessert, indem wir jetzt Freiflächenphotovoltaik auf sogenannten oder landwirtschaftlich so guten Flächen erlauben. Wir wollen speziell im Bereich Photovoltaik sehr weit nach vorne kommen. Floating-PV-Anlagen wäre da im Bereich Parkplatz-PV. Also gerade der Ausbau der erneuerbaren Energien, der liegt uns da sehr, sehr am Herzen.
Wo sehen Sie das meiste Potenzial? Glauben Sie, dass im Wind noch viel Potenzial in Nordrhein-Westfalen da ist? Da gibt es ja eine kontroverse, also zumindest eine wissenschaftliche Diskussion, die sagt, Nordrhein-Westfalen eignet sich in Teilen eben nicht so wahnsinnig gut für Windenergie. Also sehen Sie da eher im Wind oder legen Sie den Fokus die nächsten Jahre auf die Photovoltaik?
Beides, also Wind und Photovoltaik sind ja sozusagen die zwei Schwerpunkte. Wir haben in der Energieversorgungsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalens beispielsweise aufgeschrieben, dass wir die Windenergieleistung verdoppeln wollen bis 2030 und bei Photovoltaik soll es eine Verdrei- bis Vervierfachung geben im gleichen Zeitraum. Also daran sieht man, im Bereich Photovoltaik sind die Potenziale noch ein bisschen mehr, aber natürlich ist Windenergie auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und daneben, man darf nicht ganz vergessen, Wasserkraft, Bioenergie und auch Geothermie. Gerade Wasserkraft und Bioenergie vielleicht ein bisschen schwieriger zu heben. Wir haben halt nicht so viele große Flüsse oder Höhenlagen wie in den Alpen oder Norwegen. Aber Geothermie ist zum Beispiel auch noch ein ganz großer Schatz. Den muss man heben, gerade wenn man über den Bereich Wärmewende redet.
Ist das Thema der Abstandsflächen von Wind zu Ortschaften, was ja doch in den letzten Jahren sehr kontrovers diskutiertes Thema gewesen ist, ist das aus Ihrer Sicht gelöst oder ist es auf dem richtigen Weg jetzt?
Wir haben vor zwei Wochen oder drei Wochen jetzt eine Änderung im Landtag angestoßen und diese berüchtigte 1000-Meter-Regelung, die wird jetzt nicht mehr gelten für Repowering-Vorhaben und auch nicht mehr gelten im Abstand zu ausgewiesenen Windenergiegebieten. Das heißt, für die allermeisten Vorhaben gibt es nicht mehr diesen Mindestabstand, sondern nur noch den Abstand, den das Bundesemissionsschutzgesetz vorsieht. Einzig, wo noch der 1000-Meter-Abstand ist, das ist die, ich nenne es mal, wilde Windenergieanlage, die irgendwo ganz ungesteuert in der Landschaft ist. In der Regel steuere ich ja über Vorranggebiete oder andere Windenergiegebiete und dort gilt dann der 1000-Meter-Abstand nicht mehr.
Ich habe gesehen, wenn man auch so ein bisschen verfolgt, was Sie so kommunizieren und was Sie veröffentlichen an Dingen, sind Sie ja sehr viel unterwegs. Sie sind durchaus auch ein Politiker, der ganz gerne mal vor Ort geht und sich die Projekte anguckt und erklären lässt. Ne? Also in der letzten Zeit, wenn man mal so guckt, haben Sie, glaube ich, in den letzten vier Wochen alleine 4, 5 Außentermine zu Energie im weitesten Sinne gemacht, oder?
Ja, und das ist auch wichtig. Also ich sage immer, heute Morgen war ich zum Beispiel in der Schule. Ja, das ist jetzt kein Termin, wo ich mich über Wirtschaft oder Energie schlau gemacht habe, sondern da habe ich auch gesprochen über Energiewende und über Demokratie. Aber ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass der Politiker nicht im Elfenbeinturm sitzt und ständig nur im Landtag ist, sondern tatsächlich ist man sehr, sehr viel draußen. Ja, man macht sich schlau, man informiert sich, hat sehr, sehr viele Gespräche, kann auch im Landtag sein, dass uns Gäste besuchen. Aber ich finde das immer auch besser, wenn man woanders hinkommt, wenn man eine Windenergieanlage von oben zum Beispiel sieht oder wenn man Unternehmen besichtigt, was innovative PV-Module herstellt. Das ist dann auch schöner, was anzufassen. Und da lernt man natürlich auch mehr bei, als wenn man immer nur darüber redet oder Online-Konferenzen gemacht haben, wie wir leider die letzten Jahre auch sehr viel.
Ja, in der Tat. Das war uns ja leider das Schicksal der letzten Jahre. Innovative PV-Modelle haben Sie gerade geschildert. Sie haben auch, glaube ich, ein Modell im Bereich der Floating PV sich angeguckt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist auch etwas, was wir uns als Gelsenwasser mal angesehen haben, ist schon ein bisschen her. Es gibt ein Pilotprojekt, was wir jetzt sehen im Moment. Hat sich da viel getan in der letzten Zeit? Also ist das etwas, wo Sie sagen, da kommt ein nennenswerter Aufwuchs auch in Frage für Nordrhein-Westfalen?
Also an sich wären die Bedingungen gar nicht so schlecht. Wir haben derzeit auch in Haltern am See die größte Floating-PV-Anlage, die es aktuell in Deutschland wohl noch gibt. Allerdings, und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, hat der Bundesgesetzgeber im letzten Sommer da ziemlich den Wind aus den Segeln genommen, einen Riegel vorgeschoben, indem er das Wasserhaushaltsgesetz nochmal geändert hat und gesagt hat, auf einer Seefläche darf höchstens 15% der Fläche mit PV bedeckt sein und auch noch 40 Meter Abstand zum Ufer. Und das, so sagen uns alle Experten, killt natürlich einen Großteil des Potenzials in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland insgesamt. Man redet hier von 10 Gigawatt, die man eigentlich in Deutschland errichten könnte. Und das ist jetzt geschrumpft auf 1 Gigawatt. Ich finde das absolut unverständlich, weil eigentlich ist ja die Devise, sowohl in Berlin als auch in Düsseldorf, wir müssen Erneuerbare stark ausbauen. Jede Kilowattstunde zählt. Und sie stehen im überragenden öffentlichen Interesse. Und dass der Bundestag sowas gemacht hat, finde ich absolut unverständlich. Wenn man mal nach Holland schaut zum Beispiel, die bauen mittlerweile 40 MW-Anlagen. Also Vergleich Haltern am See 3 Megawatt-Anlage. Die sind wesentlich pragmatischer unterwegs, auch die Österreicher. Und wir berauben uns hier einer Chance. Und ich kann nur dringend den Bundestag aufrufen, dass er da nochmal drüber nachdenkt und eine Änderung auch jetzt in unmittelbarer Zukunft herbeiführt.
Mhm. Sie das gerade ansprechen, die bundespolitische Linie, was Energieversorgung betrifft, wenn man so den Strombereich sich anguckt. Sie sind ja, ich habe es schon mal angedeutet, glaube ich, doch einer der jetzt schon sehr erfahrenen Energiepolitiker. Sie beschäftigen sich jetzt auch schon länger, auch schon in vorherigen Positionen damit. Treibt Sie das Thema Versorgungssicherheit, also insbesondere im Strom, eigentlich im Moment um, wenn man so auf die letzten Monate guckt?
Auf jeden Fall. Also Versorgungssicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem im letzten Winter war das natürlich auch noch ein bisschen kritischer, als wir gesehen haben, dass Gaskraftwerke nicht mehr laufen sollen, weil wir wollten kein Gas mehr verstromen. Das haben wir ja dringend gebraucht, auch im Wärmebereich. Wenn wir gleichzeitig sehen, dass wir aus der Kernkraft aussteigen, dass wir aus der Kohle aussteigen wollen und gleichzeitig die erneuerbaren Energien nicht so schnell ausgebaut bekommen, wie es eigentlich sein müsste, dann muss man sich da schon Gedanken machen. Das ist eine kritische Situation ja, in den nächsten Jahren.
Wir haben uns Umfragen angeguckt von CIVI, Meinungsforschungsinstitut, was wir regelmäßig jetzt seit Anfang der Krise befragen zu energiepolitischen Fragen, auch zu anderen Fragen, aber insbesondere hier zur Energiekrise, weil wir verstehen wollten, wie die Menschen und unsere Kundinnen und Kunden so ticken. Und es ist nur ein indirektes Thema für eine Gelsenwasser, aber es ist schon spannend. Also der Zuspruch für die Kernenergie ist ungebrochen mit fast 60%. Und daneben ist der Zuspruch für die erneuerbaren Energien nicht etwa gesunken in den letzten Monaten, sondern eher noch gestiegen. In der Krisenzeit so ein bisschen gleich geblieben, sagen wir es mal so, aber auch da ist er nicht gesunken und jetzt ist er um 10% gestiegen. Also da kristallisiert sich so ein Bild heraus, ein Mix aus Kernenergie und Erneuerbaren. Was halten Sie davon? Überrascht Sie das?
Ein bisschen schon, weil in der öffentlichen Debatte war die Kernenergie in den letzten Jahren nicht so gut. Ja, ja. War eher Konsens, dass wir aussteigen aus der Kernenergie. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass in den letzten Jahren der Fahrplan richtig war, dass man aus der Kernenergie langfristig aussteigt, weil die Akzeptanz war einfach nicht da. Man muss jetzt sehen, dass wir ja auch aus der Kohle ja schnell raussteigen wollen und gleichzeitig aus der Atomenergie. Wir haben aktuell noch 3 Kernkraftwerke am Netz, die sollen in wenigen Wochen vom Netz genommen werden. Und nehmen wir vielleicht nochmal die 3 anderen hinzu, die 3 anderen 3 Kernkraftwerke, die zum 31.12.2021 vom Netz gegangen sind. Das sind 6 Kernkraftwerke, die wir noch haben und oder hatten. Jetzt ist eigentlich die Frage, würde man die noch ein bisschen länger laufen lassen in der derzeitigen Energiekrise oder bleibt man beim Fahrplan? Und ich muss sagen, ich verstehe jetzt gerade nicht die Bundesregierung, die sagt, naja, alles egal, Energiekrise hin oder her, wir schalten jetzt diese Kraftwerke ab. Weil was wir machen ehrlicherweise ist, wir schalten Atomkraftwerke ab, 3, und im gleichen Umfang schalten wir Kohlekraftwerke zu für die Energieversorgungssicherheit. Anders geht's nicht. Im letzten Winter sind viele Kohlekraftwerke ans Netz gegangen. Und das ist eigentlich von der Treibhausgasbilanz ja verheerend. Wir haben einen deutlich höheren CO2-Ausstoß wieder im Energiebereich.
Ja, die Zahlen sind auch jetzt kommuniziert.
Ne? Ja, und das verstehe ich nicht, warum da nicht eine Bundesregierung über ihren Schatten springen kann und sagt, ja, eigentlich, wir wollen langfristig raus aus Atomenergie. Da sind wir ja alle ganz klar. Aber jetzt vielleicht nochmal für die nächsten 2-3 Jahre, wo wir die Energiekrise haben, lieber Kernkraft zu nutzen als dreckige Kohle, zum Teil die dreckigsten Kraftwerke, die in Europa stehen, das verstehe ich nicht. Das ist klimaschutzpolitisch absoluter Irrsinn.
Also ich interpretiere das so, wenn ich die Umfragen sehe, die wirklich seit Monaten so sind und die man einfach auch in Sachen Akzeptanz zur Kenntnis nehmen muss, egal was man davon hält, dass die Menschen schon verstanden haben, dass wir da gerade durch eine schwierige Phase durchgehen, was Energie betrifft, und dass man da jetzt technologieoffen und relativ pragmatisch durchgehen muss durch diese Übergangsphase. Zur Technologieoffenheit kommt bei mir immer das Stichwort Gebäudeenergiegesetz, also Wärmewende. Wie schätzen Sie das ein, was da aus der Bundesregierung gerade vorgelegt worden ist?
Also Sie spielen wahrscheinlich ein auf die gerade geführte Debatte Verbot von Öl- und Gasheizungen zum 01.01.2024. Ich verfolge das jetzt auch aus den Medien, was da die Bundesregierung plant, beziehungsweise ein Streit ist. Das ist ja gerade ein großes Hin und Her, ein großes Draufhauen des einen Koalitionspartners auf den anderen.
Im Gegensatz zur Landesregierung hat man da jetzt mittlerweile Eindruck, also man sieht sich jetzt wieder, wo man sich vorher geduzt hat.
Das kann so sein, ja. Inhaltlich, ja, ich glaube, wenn man den 01.01.2024 Gas- und Ölheizung verbietet, das kommt natürlich schon sehr schnell. Ne? Und da ist auch meine Sorge, wenn man das so machen würde, mal schauen, wie das Gesetz demnächst aussieht, dass wir natürlich viele Menschen überfordern. Eine ganze Reihe von Menschen werden sich dann schnell in diesem Jahr nochmal eine neue Öl- oder Gasheizung zulegen. Das wäre auch nicht besonders klug dann im Sinne des Klimas.
Ist übrigens schon passiert, wenn man die Zahlen anguckt. Irgendwie die Ölheizung hat den größten Zuwachs, den es in den letzten 10 Jahren hatte. Irgendwie 60.000 Ölheizungen.
Ja, das überrascht nicht. Ne? Das ist, wenn diese Unsicherheit da ist und dann greifen die Menschen nochmal zu dem Werkzeug zurück. Und insofern glaube ich nicht, dass es so eine gute Idee ist, gerade mit der Brechstange da reinzugehen. Also wir müssen natürlich auch schauen, dass der Gebäudesektor treibhausgasneutral wird, keine Frage. Aber ganz einseitig nur auf eine Technologie zu setzen, glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist.
Was sehen Sie für, also Technologieoffenheit hieß im Grunde ja, mehrere Lösungen zu öffnen. Wird es eine, also wirbt die CDU für eine andere Lösung auf Bundesebene nach Ihrer Wahrnehmung, oder ist das, schaut man sich das im Moment eher an und guckt, wie die Bundesregierung sich jetzt so zerlegt ein Stück weit in dem Punkt?
Ja, wir müssen als Opposition auf Bundesebene natürlich immer auch Lösungen vorschlagen. Das gehört ja zu einer Opposition dazu, klar. Und insofern ist bei uns immer der Faktor Technologieoffenheit immer sehr hoch angesetzt. Also langfristig natürlich treibhausgasneutral. Aber ich als Politiker, ich vermag jetzt noch nicht zu wissen, ob wir vielleicht in 10 Jahren eine viel, viel bessere Technik haben. Ich glaube, wenn man zu sehr immer was verbietet oder einseitig den Pfad vorgibt, dann vergibt man sich viele Chancen, weil weil ja möglicherweise auch andere Technologien schon entwickelt sind, noch nicht marktreif sind oder noch ein bisschen entwickelt werden müssen. Aber eigentlich ist immer die beste Möglichkeit zu steuern über den CO2-Preis beispielsweise, was ja schon gemacht wird, und weniger über das Ordnungsrecht, denn da verbaue ich mir eventuell technologische Lösungen, die doch noch möglich sind.
Lieber Herr Hundreser, vielen Dank. Das teile ich absolut. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, gerade auf Bundesebene. Sie haben natürlich nur jetzt einen direkten Einfluss und Ihren Fokus auf der Landesebene, das ist klar. Was würden Sie sagen, wenn Sie meine Abschlussfrage beantworten würden, in den nächsten 12 Monaten, was würden Sie gerne für eine Frage glasklar beantwortet haben, privat oder politisch?
Ach, ich würde mir wünschen, also bezüglich meiner Arbeit jetzt im Landtag, dass wir bei erneuerbaren Energien stark vorankommen, dass wir im Bereich Wasserstoffinfrastruktur schneller vorankommen, dass wir grundsätzlich in Deutschland schneller werden. Denn ich habe es angesprochen, 22 Jahre sind das bis 2045. Und ich glaube, wenn wir wirklich unser Industrieland umbauen wollen, dann müssen wir mehr diese Deutschlandgeschwindigkeit jetzt haben, die wir bei den LNG-Terminals hatten, in vielen Bereichen, im Bereich der Energieversorgung, im Bereich Umbau der Industrie. Sonst werden wir das nicht schaffen. Ja, es muss, wenn das nicht ein Bundespräsident schon mal gesagt hätte, würde ich sagen, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Also überall beschleunigen, schneller werden, effizienter werden. Dann kann das auch klappen mit unseren Zielen. Wenn nicht, dann wird das ganz, ganz schwierig.
Jetzt können die Hörerinnen und Hörer kurz nachdenken und zur Not googeln, welcher Bundespräsident das seinerzeit gewesen ist. Das ist dann die Deutschlandgeschwindigkeit. Vielleicht erfinden wir auch sowas wie die Nordrhein-Westfalen-Geschwindigkeit dann als eigene Marke. Ich danke Ihnen nochmal für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin großen Erfolg bei Ihren landespolitischen Aufgaben.
Ganz herzlichen Dank.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.